René hat angekündigt, dass wir heute mit unseren Werten weitermachen. Und deswegen frage ich doch mal, was sind denn unsere Werte, für die wir uns als Gemeinde entschieden haben? Wir haben 4 Werte für unser Miteinander überlegt und haben die finalisiert in den letzten Wochen. Wir haben auch geistliche Werte, die uns wichtig sind. Jesus Christus ist das Zentrum. Wir glauben an die Bibel, an sein Wort. Wir evangelisieren unsere geistlichen Werte. Aber was bestimmt unser Miteinander? Welche Werte fallen euch ein? 4 haben wir. Familiäre Gemeinschaft. Genau, wir leben hier eine familiäre Gemeinschaft. Mitgestalten. Echtheit. Sehr gut. Und letzte Woche Ermutigung und Ermahnung. Genau, sehr gut. Und heute geht es um die Echtheit. Echtheit, Ehrlichkeit, direkte Kommunikation, Wahrheit. Und Paulus hat dazu richtig was zu sagen. Und deswegen gehen wir direkt rein in den Bibeltext. Heute aus Epheser 4. Da heißt es: Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Fangen wir mit dem ersten Vers an. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wir als Gemeinde sagen, wir wollen Echtheit leben. Wir wollen uns an die Wahrheit halten. Und es lohnt sich, diesen Vers tiefer unter die Lupe zu nehmen, weil Paulus diesen Vers zitiert aus Sacharja 8, Vers 16. Und wir springen jetzt also einmal ins Alte Testament, weil es da ganz spannende Verknüpfungen gibt. Der Prophet Sacharja wirkte, nachdem das Volk Israel aus dem babylonischen Exil zurück ins eigene Land kehren durfte. Sie sind also wieder in ihrer Heimat. Sie leben auch wieder in Jerusalem, aber es war geistlich und auch gesellschaftlich in ihrem Miteinander noch nicht wirklich erneuert oder noch nicht wirklich wieder da angekommen, wo sie sein sollten oder wo Gott sagt, das gefällt mir, wenn ihr so miteinander lebt. In Kapitel 8 werden viele Versprechen gemacht, die Gott gibt. Er sagt zum Beispiel, ich kehre nach Zion zurück. Zion ist ganz oft ein Name für die Stadt Jerusalem. Also Gott sagt, ich will wieder in Jerusalem, ich will wieder mitten in meinem Volk leben. Es heißt in diesem Text, Jerusalem soll wieder die Stadt der Wahrheit heißen. Wahrheit, unser Thema. Alte und Kinder werden wieder sicher auf den Straßen leben und die Völker, auch alle anderen Völker, werden Gott suchen. Und Sacharja sagt, wenn Gott unter euch wohnen soll, dann muss diese Wahrheit das Fundament in eurem Zusammenleben sein. Ich finde es spannend, warum zitiert Paulus aus diesem Kapitel? Warum zitiert er aus Jesaja? In Sacharja wird beschrieben, wie das Volk wieder neu zusammenfindet. Sie waren also in der Gefangenschaft, sie haben sich selbst, ihre Werte, ihre Identität verloren. Und jetzt sind sie wieder in Jerusalem und Gott möchte, dass sie wieder wissen, wer sind denn wir eigentlich und was macht uns denn eigentlich aus? Und er möchte wieder bei ihnen sein. Und im Epheserbrief schreibt Paulus ebenfalls die Entstehung eines neuen Gottesvolkes oder eines neuen Menschen. Und das ist die Parallele, die wir haben zwischen Sacharja und dem, was Paulus an die Epheser schreibt. Also dieses Neue, dieses Zusammenkommen von Menschen, die zusammenleben und Gott möchte in ihrer Mitte sein. Wir wissen vom Neuen Testament, dass Juden und Heiden oder bis zum Neuen Testament, bis Mitte der Apostelgeschichte, dass Juden und Heiden eigentlich getrennt gelebt haben, also Juden, die zum jüdischen Volk gehören, und alle anderen Menschen waren nicht eine Einheit, waren nicht eine Gemeinde. Jesus ist auch immer zu den Synagogen gegangen, er ist immer zu den Juden gegangen, er sagt, ich bin für diese Menschen gekommen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu hören, dass er da sein Volk irgendwie priorisiert. Auch in der Apostelgeschichte lesen wir von den Aposteln, von den Jüngern, die dann anfangen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, dass sie immer erst in die Synagogen gegangen sind, immer erst zum jüdischen Volk, zu ihrem eigenen Volk gegangen sind. Bis Gott ganz eindeutig zu Petrus spricht und ihm in einer Offenbarung zeigt, dass jetzt auch alle anderen Menschen von Jesus hören sollen. Es ist das Bild oder was er sieht, wie ein Tuch vom Himmel runterkommt und er sieht alle möglichen Tiere, die unrein sind, die er als Jude eigentlich gar nicht essen dürfte, weil es seiner Religion nicht entspricht. Und Gott sagt, schlachte und iss. Und damit werden diese Grenzen aufgehoben, Juden und alle anderen Menschen. Ab da heißt es, alle sollen von Jesus hören. Und wir sehen das sogar schon im Alten Testament, dass es vorangekündigt ist. Schon ganz früh bei Abraham heißt es, dass Gott Abraham segnet und in ihm sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Also es fängt beim jüdischen Volk, bei den Israeliten an, aber es geht in die ganze Welt. Das heißt aber, dass es bis dahin keine Gemeinde von Juden und Heiden oder von Juden und allen anderen Menschen gab. Und das ist jetzt das, worum es ganz maßgeblich auch im Epheserbrief geht, vor allem Kapitel 2 bringt das sehr auf den Punkt und wir sind mit Kapitel 4 ja dahinter, aber das ist die Voraussetzung, das ist das Thema im Epheserbrief. Es gab diese eine Gemeinde also nicht, jetzt gibt es aber diese eine Gemeinde und davon spricht jetzt Paulus, es soll dieses eine neue Gottesvolk geben. Paulus bezeichnet das als ein Leib, als einen neuen Menschen und uns alle als den Tempel Gottes, den Ort, wo Gott gerne wohnt. Der Tempel ist da, wo Gottes Gegenwart ist. Also wir sind auch dieser Tempel. Und jetzt zitiert Paulus aus Sacharja: Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Bis dahin geht das Zitat aus Sacharja und dann schließt Paulus an, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Das Gebot, der Auftrag im Alten und im Neuen Testament bleibt dasselbe, haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Aber die Begründung im Neuen Testament wird eine neue. Warum? Weil wir doch alle Glieder desselben Leibes sind, weil wir doch alle zu Jesus Christus gehören. Genau, und in Kapitel 4 wird jetzt beschrieben, wie dieser neue Mensch, dieser eine neue Mensch leben soll. Wir sollen Lügen ablegen, wir sollen Wahrheit reden, wir sollen nicht unberechtigt zornig sein, wir sollen nicht stehlen, wir sollen gute Worte reden, wir sollen vergeben. Und das passt dann doch ganz gut zu unserem Wert, dass wir echt leben sollen, dass wir Wahrheit unter uns haben wollen. Und noch eine spannende Parallele, die mir aufgefallen ist zu Sacharja, die ich gelesen habe. In Sacharja 8, Vers 3 heißt es, dass Jerusalem die Stadt der Wahrheit genannt wird. Finde ich auch eine ganz coole Brücke, die Stadt der Wahrheit. Und in dieser Stadt möchte Gott wohnen. Also da, wo Wahrheit ist, möchte Gott wohnen. Und Paulus greift dieses Motiv auf und er bringt die Wahrheit immer und immer wieder im Epheserbrief. Wir sollen die Wahrheit in Liebe reden. Die Wahrheit ist Jesus, also Wahrheit ist auch eine Person, Jesus Christus. Wahrheit ist gerecht und heilig und redet die Wahrheit. Also, Ich glaube, wir haben verstanden, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, Gott liebt Wahrheit. Und er lebt gerne dort, wo Wahrheit ist. Oder Wahrheit ist wie eine Voraussetzung dafür, dass er gerne in diesen Raum kommt. Wenn hier Wahrheit herrscht, dann kommt er gerne und ist gerne in unserer Mitte. Dann wohnt Gott gerne hier bei uns. Und ich finde das cool, ich finde das einen schönen Gedanken. Ich möchte nach dieser Wahrheit streben und ich möchte Jesus so willkommen heißen. Ich will, dass er sich wohlfühlen kann hier bei uns. Und dann möchte ich gerne, dass es ein Wert ist, den man uns auch abspüren kann. Paulus wird dann konkreter und er spricht im nächsten Punkt über den Umgang mit Zorn. Und das fällt uns vielleicht manchmal schwer. Ehrlich sein oder echt sein heißt nicht, dass auch immer alles harmonisch miteinander läuft. Ich erwische mich dabei, wenn ich sowas lese, alles in Wahrheit. Schön, es hört sich so schön an. Aber in Wahrheit heißt auch, dass ich ja auch mal ehrlich sein muss mit dem, was ich gerade empfinde und fühle. Also das ist ja auch Wahrheit. Und dann finde ich es super spannend. Es heißt in Vers 26 und 27, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also scheinbar ist Zorn wie so etwas, wo der Teufel andocken kann. Wenn es diesen Zorn in meinem Leben gibt, dann hat der Teufel wie einen Zugang in mein Leben. Er kann darauf landen. So. Und dann kann er sich da breit machen. Deswegen dieser Zusammenhang mit dem Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Was ich aber auch spannend finde, ist, es heißt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Es heißt nicht, sobald ihr zornig seid, versündigt ihr euch. Also wisst ihr, was der Unterschied ist? In einer anderen Übersetzung heißt es, seid zornig, aber versündigt euch dabei nicht. Ich finde, das bringt es nochmal deutlich auf den Punkt. Räumt den Grund für euren Zorn aus. Also du darfst zornig sein. Und da merke ich, daran muss ich arbeiten, dass Gefühle, also vielleicht auch ein Thema unserer Generation, dass Gefühle sein dürfen. Finden wir Stellen in der Bibel, wo es um Zorn geht, der berechtigt ist? Finden wir da irgendwas zu? Fällt euch da was ein? Man darf etwas sagen. Ja, genau. Also ich finde das, ich glaube, das ist so das, was einem vielleicht als erstes in den Kopf kommen kann. Jesus im Tempel, wie er dort sagt, dieses Haus soll keine Räuberhöhle sein. Es ist das Haus Gottes. Jetzt hatten wir es gerade eben davon, dass Gott gerne bei uns wohnen möchte. Dass da, wo Wahrheit herrscht, dass er da gerne wohnt. Und der Tempel war doch ein Ort der Gegenwart Gottes. Und Jesus hat da wie einen gerechten Zorn drüber. Das ist doch der Ort, wo wir Gott, dem Vater, begegnen wollen. Wie unser Gottesdienst. Hier wollen wir doch sein, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um ihn reden zu lassen in unser Leben und um ihm die Ehre zu geben. Ich habe noch eine andere Stelle gefunden, wo Jesus in die Synagoge kommt und er sieht dort einen Menschen mit einer kranken Hand. Und die Pharisäer versuchen, Jesus irgendwie eine Falle zu stellen, dass er sich schlecht verhält, weil sie merken, der passt uns nicht und weil sie Gründe suchen, ihn anzuklagen. Und Jesus bittet jetzt diesen Menschen mit der kranken Hand in die Mitte, dass er sich in die Mitte stellen soll. Und dann spricht er zu den Pharisäern und zu den Menschen um ihn herum, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu dem Menschen, strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Hier heißt es, Jesus war zornig. Er guckt sie mit Zorn an. Also die Menschen sehen sogar, dass er zornig ist. Wir dürfen uns sowas auch mal vor Augen führen, wie die Menschen da stehen, wie sie auf Jesus blicken, wie sie ihm eigentlich ja eine Falle legen wollen, ja, dass er jetzt etwas Falsches tut. Und Jesus traut sich in dem Moment, zornig zu sein. Ich würde denken, oh, zornig sein, dann gebe ich denen ja einen Anlass, dass ich mich falsch verhalte. Ich darf ja gar nicht zornig sein. Jesus traut sich, zornig zu sein. Er ist zornig und er blickt die Menschen mit diesem Zorn an. Aber, ich lese uns nochmal den Vers vor, seid zornig, aber versündigt euch dabei nicht. Räumt den Grund für euren Zorn aus. Wie gehe ich also mit diesem Zorn um? Zorn darf sein. Zorn ist berechtigt. Da, in dem Fall, wo es ein unmoralisches Verhalten gibt, wo es etwas gibt, was nicht richtig ist und wo diesem kranken Menschen doch auch an einem Sabbat geholfen werden darf. Und gleichzeitig kann auch berechtigter Zorn in einer Verbitterung führen. Kann mich dazu bringen, dass ich diesen Zorn nähere, dass ich sage, ich habe Recht und alle anderen lagen falsch. Ich glaube nicht, dass Jesus das gedacht hat, aber ja, jetzt denken können so die anderen, warum wollen sie mir schon wieder eine Falle stellen? Und er hätte darüber grübeln können und das füttern können und wütend darüber werden und dann auch noch daraus handeln. Ich finde es ganz interessant, auch dieser Vers zum Zorn ist aus dem Alten Testament zitiert, von David. Er sagt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Das sagt David. Und er sagt es letztendlich in diesem Psalm zu den Menschen, die ihm selbst nicht wohlgesonnen sind. Ich glaube, was wir uns mitnehmen dürfen, ist, pass auf, dass es nicht zu einer Handlung wird, die nachher wirklich sündig ist, sondern ja, lerne mit diesem Zorn umzugehen. Ich merke, vielleicht einfach mal ehrlich mit Jesus zu sprechen, das macht mich gerade echt wütend. Das macht mich echt zornig. Und jetzt brauche ich irgendwie einen guten Umgang damit. Und vielleicht hilft es, eine Runde rauszugehen. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich nachts auf meinem Lager liege und schweige, ob mein Zorn dann weggeht. Aber da darf auch jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich darf Jesus einladen, dass er mir da drinnen nahe ist. Und ich denke, auch das gehört vermutlich dazu, in Wahrheit miteinander zu leben. Also wahr ist, dass es auch mal knallt untereinander. Wahr ist, dass man nicht immer auf einer Wellenlänge ist. Wo Menschen aufeinandertreffen, da menschelt es auch immer. Und da finde ich es spannend. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir können darauf gucken, wie wir dann kommunizieren, wie wir dann also in Interaktion miteinander treten. Und dazu gucken wir auf den Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Das griechische Wort für ein böses Wort heißt, dass etwas faul ist oder dass etwas verwest ist. Also es soll nichts Faules aus unserem Mund kommen, nichts verwest wie gammeliges Obst oder schlechtes Fleisch. Ich glaube, wenn wir uns auch das wieder vor Augen führen, also wenn hier jetzt vergammeltes Fleisch liegen würde, das würden wir alle riechen. Das wird unserem Miteinander nicht besonders gut tun, das wollen wir nicht. So soll dieses Böse, dieses Schlechte nicht über unsere Lippen kommen. Sondern das, was wir sagen, soll angemessen und hilfreich sein. Und auch da, wenn wir es übersetzen, zur Erbauung. Das griechische Wort heißt oikodumem und es heißt eigentlich, oikos ist das Haus, es heißt eigentlich ein Haus bauen, auferbauen und ein Haus bauen. Und das finde ich eine coole Brücke oder ein cooles Bild. Also wie sollen meine Worte sein? Nicht gammelig, sondern wie etwas, das einen anderen auferbaut, also wie ein Haus auferbauen. Wenn ich also mit jemand anderem rede, dann darf es so sein, dass es ihn auferbaut, dass es ihn aufrichtet. Unsere Worte, und ich glaube, das wissen wir ganz gut, können einen anderen Menschen auferbauen, ihn ermutigen oder können ihn niederreißen. Und jetzt ist die Kunst, Wahrheit sagen, auch wenn sie manchmal unbequem ist, aber auferbauend. Also so, dass der andere darin immer noch gewertschätzt ist und nicht niedergemacht ist. Auferbauend reden. Da fand ich es ganz cool. Ich habe ein paar Sprüche dazu gefunden. Das heißt, ein Mann freut sich, wenn ihm eine treffende Antwort gelingt. Wie gut tut ein richtiges Wort zur rechten Zeit? Das ist echt eine Kunst, das richtige Wort zur rechten Zeit. Jesus, bitte hilf uns, das richtige Wort zur rechten Zeit zu finden, auch da, wo wir unbequeme Wahrheit aussprechen. Oder, ja auch cool, wie goldene Äpfel, dargeboten in silbernen Schalen. So ist ein passendes Wort, das im richtigen Augenblick ausgesprochen wird. Also auch eine sehr bildhafte Sprache. Oder eine klare und aufrichtige Antwort ist Ausdruck liebevoller Zuwendung. So wie ein Kuss auf die Lippen. Also so dürfen unsere Worte sein. Und dann können wir das Wort statt Wohltun auch übersetzen mit Gnade vermitteln. Dann würde der Satz heißen, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, Gnade vermitteln. Also unsere Worte dürfen Gnade vermitteln. Das heißt, auch wenn ich meinen anderen ermahne, ermutige, passt also zum anderen Wert, ermutigen, ermahnen, dann möchte ich darin, dass Gottes Gnade sichtbar wird. Und dazu hilft es, mir zu wissen, ich brauche diese Gnade und der andere braucht diese Gnade auch genauso. Also ich wiederhole die drei Punkte dieser Predigt. Die Wahrheit in unserer Mitte. Gott wohnt gerne da, wo die Wahrheit in unserer Mitte ist. Oder wie die Stadt Zion, wie Jerusalem genannt wird, die Stadt der Wahrheit. Also lasst uns eine Gemeinde der Wahrheit sein. Unser Umgang mit dem Zorn. Zorn, ja, aber zu was führt es mich? Und das auferbauende Reden, indem ich Gnade weitergebe.